Er hat jahrzehntelang als Diplom-Krankenpfleger, Seniorenheim- und Pflegedienstleiter gearbeitet und irgendwann die Idee gehabt, sich als alte Oma zu verkleiden und so auf die Kabarettbühne zu gehen. Mittlerweile hat er sich als Ernie-Oma einen Namen gemacht. In der Szene wird er auch Mr. Ausverkauft genannt, zumindest steht das auf der Website. Heute spreche ich mit dem Mann hinter der Ernie-Oma, Markus Hirtler.
Lustig.
Alex und die Kabarettstars.
Servus. Es ist die Ermi-Oma.
Ermi-Oma, oh mein Gott!
Das macht ja nichts,
wie
das
peinlich.
Passiert ja permanent. Es war ein Schreibfehler. Es hätte die Ernie sein sollen. Und das erste Plakat hat eine Freundin von mir gemacht und die hat sie verschrieben, hat Ermi geschrieben.
Ja.
Und dann ist es schon plakatiert gewesen und dann wollte sie das ändern und ich habe gesagt, na, ist geil. Das ist für eine Kunstfigur ist das ja viel cooler. Und den Namen gibt's, das ist die Ermelinde.
Nein.
Also zweimal ist eine Ermi auf mich zugekommen und gesagt, wie kommst du auf Ermi? Ich heiße Ermi, ich bin die Ermelinde.
Ich war jetzt felsenfest davon überzeugt, weil ich noch vorher draußen frage, kennt sie die Ernie-Oma? Und sie so, ja, na, wir kennen die Ernie-Bar. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Nein, die kenne ich nicht.
Nicht zu St. Georg am Längsee, da gibt's die Ernie-Bar. Ist das vielleicht die alte Wirtin von der Ernie-Bar?
Okay.
Na, Ermi-Oma.
Ermi-Oma.
Das ist jetzt an Peinlichkeit nicht zu überbieten meinerseits.
Du, ich bin das gewohnt bei meinem Namen.
Okay, aber ich stehe drüber, ich könnte jetzt sagen, ich schneide mal alles raus und...
Es ist schon oft passiert, dass bei meinem Namen das R gefällt hat und das ist noch peinlicher.
Ja, das wäre
Markus Hirtler.
Ah,
Kann ja nichts dafür, aber der Hitler war ja schicke Grube, also ist mir auch wieder wurscht.
Alles klar. So, Markus, erzähl einmal, wie ist es zur Ermi-Oma gekommen? Ihr gehört, der Fasching hat was damit zu tun.
Das ist schon richtig, ja. Ich habe in einem Plasmazentrum gearbeitet und unsere Chefin hat diese Idee gehabt, wir spielen für unsere Kunden zum Fasching Märchenfiguren.
Mhm.
Und hat eine Liste ausgehängt mit verschiedenen Märchenfiguren, da hätte man sie eintragen sollen und die haben gedacht, lass den Kelch an mir vorüberziehen. Also diese organisierte Lustigkeit habe ich nie mögen, aber dann... Eines Tages ist sie gekommen und sagte, Markus, Sie stehen nicht auf der Liste, ich bräuchte noch die Großmutter vom Brotkäppchen, machen Sie das. Und dann habe ich gedacht, ja, ich meine, Spaßbremsen bin ja keiner. Ich komme aus einer Familie, wo viel Spaß und Lachen daheim war und habe gesagt, ja, mache ich. Und habe mich dann so angezogen, wie ich heute auf der Bühne stehe. Und das war für mich ein ganz spannendes Erlebnis, weil ich habe in dem Moment gemerkt, das ist die Figur, mit der kann ich das auf die Bühne bringen, was mich seit 20 Jahren beschäftigt, was mich berührt, bewegt, belästigt, belustigt und habe so angefangen, also ich habe dort spontan gesagt, ich mache Kabarett und meine Kollegen haben gesagt, ja, was willst du noch anfangen, Bier brauen, Brot backen und ich habe gesagt, nein, ich mache Kabarett, ich war zu der Zeit noch nie in meinem Leben in einem Kabarett und habe das Gefühl gehabt, ich kann das auf die Bühne bringen und ich habe mein Leben lang geschrieben, also ich bin ein notorischer Schreiberling in der Krankenpflege, einfach habe ich für mich das Schreiben entdeckt als Möglichkeit zur Seelenhygiene. Man erlebt viele Dinge, die man irgendwie nicht so gut verarbeiten kann und habe dann angefangen, diese Figur zu entwickeln. Und die Ermi-Oma ist eigentlich nichts anderes als ein Konglomerat von Millionen Begegnungen mit alten Menschen.
Da sitzt du quasi dann an der Quelle, wenn du da im Pflegeheim arbeitest.
Genau. Und ich hab als Krankenpfleger, ich habe die längste Zeit als Krankenpfleger am Bett gearbeitet, aber dann auch in der Heimleitung oder Pflegedienstleitung. Und ich habe es mir einfach so angewohnt, zu den Menschen hinzugehen, mit ihnen zu essen. Ich habe als Heimleiter eigentlich normalerweise mit den Seniorinnen und Senioren gegessen, habe mich zu Mittag immer zu einem anderen Tisch gesetzt, habe mich am Abend oft zu den Essecken hingesetzt und wollte einfach hören, was die Menschen bewegt. Weil ich denke mal, es ist ja sehr spannend, wir maßen uns an, den Lebensraum für 80-, 90-jährige Menschen zu gestalten. Ich möchte aber nicht, dass mein Lebensraum von einem 80-Jährigen gestaltet wird. Und dann habe ich gedacht, okay, meine Aufgabe als Heimleiter ist es, zu hören, was die Menschen, unsere Kunden quasi, wie sie leben möchten. Und da habe ich mich einfach hingesetzt und habe einfach ausgefratschelt. Nicht? Wie geht's ihnen? Was würden sie sich wünschen? Wie würden sie das organisieren? Oder was bewegt sie? Manchmal geht es ja im Leben oft nur mehr darum, zum sagen, was bewegt meine Seele? Was macht mich noch neugierig? Was interessiert mich? Wie kann ich Begeisterung erwecken? Und ja, da waren halt für mich spannende Fragen dabei. Mir hat auch immer interessiert, wie kann man das Leben gestalten, wenn man zwei Kriege überlebt hat, wenn man die Kinder begraben hat, wenn man die Partnerin, Partner begraben hat. Und das war für mich immer sehr spannend, wie schafft man es, nicht am Leben zu verzagen, zu verzweifeln. Und ich habe wirklich alte Menschen erlebt mit ganz hoher emotionaler und sozialer Kompetenz. Und das hat mich immer begeistert.
Vor allem ist es ja schwierig, wenn du sagst, du kannst quasi nicht den Lebensraum für irgendwie 80, 90-Jährige gestalten. Andersrum wäre es ja jetzt auch so, könntest du dir vorstellen, dass die heutige junge Generation irgendwie deinen Lebensraum gestaltet? Das wäre ja auch irgendwie schwierig, oder?
Ja, natürlich. Ja, und das ist für mich so das Spannende mit dieser Figur Ermi Oma. Sie ist ein Konglomerat aus vielen Begegnungen. Und mit dem neuen Programm Heimsuchung habe ich wirklich so ganz große Lust, so liebevoll mit Humor aus der Blase rauszulocken. Und wir glauben ja, wir sind nicht in einer Blase. Und die, die glauben, sie sind nicht in einer Blase, sind in der Blase, dass sie glauben, sie sind in keiner Blase. Und ihr merkt es bei der jungen Generation, die hat manchmal so dieses, wir checken's, das haben wir als Junge auch gedacht, nicht? Wir checken's, wir wissen jetzt, wo es lang geht. Mhm. Und ich sehe so, die Alten brauchen die Jungen, damit sie nicht verkreisen, und die Jungen brauchen die Alten, damit sie nicht entgleisen. Und beides ist wichtig. Also ich finde es auch ganz spannend. Ich bin sehr, sehr gern mit jungen Menschen beieinander. Wir haben ja gemeinsam 5 erwachsene Kinder und mittlerweile sind die ersten 4 Enkel da. Das vierte ist erst beim Schlupfen, aber es ist auch schon im Bauch. Und es ist für mich so begeisternd, mit jungen Menschen zusammenzusitzen, mit Kindern zusammenzusitzen und mit Hochbetagten zusammenzusitzen. Meine Eltern haben gerade den 90. gefeiert und es ist für mich ganz spannend, so zu hören, wie denken die heute? Wie geht's ihnen mit diesem Paradigmenwechsel, die jetzt auf uns zukommen? Für die Jungen ist das oft ganz normal. Die leben schon in der digitalen Welt, die sind mit dem aufgewachsen. In meiner Generation, ich bin jetzt 54, ist es so, wir sind nicht damit aufgewachsen, aber wir haben gelernt, damit umzugehen. Wir sind, die meisten in meiner Generation sind relativ computerfit. Und in der Generation meiner Eltern gibt's beides. Da gibt's welche, die noch alles verweigern und die sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Meine Eltern mit 90 zum Beispiel sind auf WhatsApp und Facebook und überall viel aktiver als ich. Also die kennen sich da voll aus. Meine Mama hat immer gesagt, du musst mit der Zeit gehen, die Zeit geht weiter.
Sonst und gehst du mit der Zeit. Ist also
genau, sonst gehst du mit der Zeit gehen, sonst gehst du mit der Zeit.
Genau.
Und da gibt's beides. Und ich finde das einfach spannend, wenn man so in Beziehung bleibt und im Kontakt bleibt. Das, was der Mensch sie wirklich sehnt, ist in Verbindung sein, glaube ich.
Klingt jetzt aber nach eigentlich sehr viel Verständnis, auch für die junge Generation. Gibt es viele, die sagen, ja, es ist die letzte Generation, verlorene Generation, irgendwie Generation von Weicheiern, hört man auch schon.
Ja.
Aber da hast du Verständnis.
Ja, ich glaube, dass Cicero hat 500 vor Christus gesagt, die Jugend von heute ist fürchterlich und katastrophal. Und das wird immer so sein. Und ich sage zu unseren Kindern, habe ich immer gesagt, ihr müsst euch ein Leben leben. Ihr dürft nicht meins leben. Meins lebe ich selber. Lebt euch, es gestaltet es, wie ihr es haben wollt. Und schaut halt genau hin. Überlegt euch, was ihr wirklich leben wollt. Und das tut's dann mit vollem Herz. Und über Generationen schimpfen bringt überhaupt nichts. Weder über die Alten noch über die Jungen. Jeder hat seine Sichtweisen, jeder hat seine Prägungen, seine Haltungen. Und das heißt ja nicht, dass die einen gut und die anderen schlecht sind. Das, was ich mir wünsche jetzt mit dem Kabarett ist, so Lust auf ein wertschätzendes Miteinander zu machen, dass die Alten lernen, die Jungen zu verstehen und dass die Jungen lernen, die Alten zu verstehen. Und ich habe so einen Spruch entwickelt, solange wir uns anschauen und wir bewerten uns nach diesen Maßstäben, sympathisch oder unsympathisch, dann sind wir nun bei uns. Also wenn ich die jetzt anschaue und ich bewerte nach meinen Maßstäben von sympathisch oder unsympathisch, dann kann nichts passieren. Dann bist du in meiner Bewertung drin. Und erst wenn wir bereit sind, diese Wege von Sympathie und Antipathie zu verlassen, können wir in die Empathie reinkommen, in die Einfühlsamkeit. Und dort können wir lernen, einander wertzuschätzen, zu achten und zu respektieren. Und dort passiert aus meiner Sicht Verbindung. Und dort, wo Verbindung ist, der Mensch will connected sein. Dort, wo Verbindung ist zur Natur, gehe achtsam mit der Natur um. Wo Verbindung ist zu den Menschen, gehe anders mit den Menschen um. Und dort, wo wir diese Verbindung trennen, passieren Dinge, die wir alle nicht wollen. Und das ist meine Aufgabe.
Das klingt jetzt ein bisschen mehr nach Philosophie als nach Kabarett, aber das hat auf der Kabarettbühne auch seinen Platz, oder?
Ja, also ich unterscheide ziemlich streng zwischen Kabarett und Comedy. Comedy ist einfach nur lustig und Spaß auf irgendwelche Dings. Interessiert mich nicht. Kann jeder gern machen, kann jeder gern hingehen. Finde ich super, wenn die Leute es mögen. Meins ist es nicht. Ich mag Kabarett. Kabarett hat für mich in erster Linie die Anforderung, sozialkritisch zu sein. Und der Humor ist für mich nichts anderes als ein Werkzeug, in die Tiefe zu kommen, als ein Dosenöffner, Schurlöffel. Ich muss irgendwie reinkommen. Und miteinander lachen befreit. Und die Erdmama ist eine sehr spannende Figur, weil auf der anderen Seite sind die Programme teilweise so witzig und lustig, dass sie die Leute wirklich anludeln. Oder mir am nächsten Tag sagen, sie können nicht mehr atmen, weil sie so Spatzen haben im Zwerchfell.
Und anludeln jetzt nicht wegen Inkontinenz im Altersheim, also,
sondern weil sie es wirklich nicht mehr halten können. Und auf der anderen Seite bleiben dann manchmal Leute sitzen, wenn es aus ist, und wischen sie die Tränen ab und sagen, es hat mich so tief berührt. Und das ist das, was ich mir wirklich wünsche, mit Humor ein Thema anschauen. Und bei dem neuen Programm geht's ja, da holt sich die Ärmeoma virtuell einen Pfleger auf die Bühne. Und der kommt dann über eine 3x3 Meter Leinwand, wird er sichtbar und hat mit der Oma so Dialoge.
Also und so Ärmi sucht den Superpfleger oder wie?
Nein, der Pfleger sucht die Ärmi einmal zum Blutdruck messen.
Okay.
Und dann gibt's halt Dialoge und die Ärmi einmal spürt dann immer wieder kurze Videosequenzen ein, um dem Publikum zu zeigen, das ist keine Fiktion, sondern der Pfleger ist da. Und der Pfleger hat eine unglaubliche Bühnenpräsenz und schafft es, dass die Leute mit dem Video reden. Das habe ich überhaupt noch nicht gesehen in keinem Kino. Hast du schon mal gesehen in einem Kino, dass die Leute mit der Leinwand reden? Das ist echt geil.
Okay, dürfen wir spoilern, der Pfleger bist auch du? Oder?
Nein, der Pfleger bin nicht ich. Okay. Nein, das ist wirklich ein Pfleger, der die Oma wirklich rauslockt aus ihrer Reserve. Und der bringt damit Themen aufs Tablett, die vielleicht nicht Themen der Ärmi-Oma sind, sondern der jungen Generation sind. Das ist mir ganz wichtig eben, dass man auch von dieser Seite hinschaut. Und er ist auf der anderen Seite extrem witzig und auf der anderen Seite frappiert er die Ärmi-Oma komplett, weil er neue Sichtweisen einbringt, die Oma so noch nie gehört hat. Und sie sagt dann, okay, ich will die verstehen lernen, hilf mir jetzt dabei, gell? Und ich finde das einfach spannend. Kabarett soll locken, aus dieser Blase rauszukommen, von oben draufschauen. Und da können beide draufschauen. Da können die Alten und die Jungen und die Mittelalterlichen von außen draufschauen, weil wir wiegen uns ja so gern in Sicherheit in unserer Blase, nicht? Wir werden gefüttert mit unseren Algorithmen, wir kriegen die Post zu, die wir schon mal angeschaut haben. Wenn du einen Griller im Internet kaufst, dann kriegst du 100 Jahre lang Werbung über Griller, obwohl du den eh schon daheim hast. So, wir werden in unserer Blase gut bedient.
Wie ist die Ärmi-Oma eigentlich entstanden? Also hast du dir überlegt, wie ist sie so? Also wie funktioniert die Ärmi-Oma auf der Bühne? Hat es da schon mehrere Versionen gegeben? Hat sie sich irgendwie geändert über die Jahre hinweg?
Naja, es gibt jetzt das, ich glaube, es ist das 7. oder 8. Ärmi-Oma-Programm. Die Oma bleibt immer die Oma. Und die Oma ist eine Kunstfigur, so ein Konkamerad von vielen Begegnungen mit alten Menschen. Die Oma wird immer sich als Oma verhalten. Das heißt, sie wird die Keksel hergeben, die Schnitten, die Zuckerl. Was hat die Oma so gemacht? Die Geschichten, die sie erzählt, sind immer andere. Und die Oma wächst natürlich einerseits als Kunstfigur, ist ja der Donald Duck auch nicht älter geworden. Es gibt eine geile Zeichnung vom Dykes zum Donald, sein 70er, weißt du, ob du sie kennst. Mhm. Also ich finde die großartig. So, die Ärmi-Oma ist im Grunde schon stehen geblieben. Sie hat immer noch die gleiche Westen an, immer noch die gleiche Schürzen an, aber die Themen verändern sie. Und das sind natürlich, jetzt ist ja 20 Jahre Ärmi-Oma, die Themen sind schon andere wie vor 20 Jahren. Und das ist natürlich auch das Spannende an der Entwicklung einer Figur. Ich sage ja, ich kann ja für mich kämpfen, ich kann mich gerade machen. Wenn eine Dienstleistung für mich nicht passt, dann kann ich zu dem Betreffenden hingehen und sagen, das habe ich gezahlt, was kriege ich? Ich möchte mir das ausdiskutieren. Und ich frage mich, ich sage ja, ich möchte bewusst meine Stimme für Menschen erheben, die in unserer alten Entsorgungsgesellschaft nicht mehr so gerne gehört werden. Und das ist ja eine Anmaßung. Wie komme ich jetzt dazu, dass ich sage, ich erhebe meine Stimme für dich? Eigentlich ist es dann passiert, wenn du sagst, danke Markus, dass du deine Stimme für mich erhoben hast. Und das ist natürlich für mich das Schöne, wenn dann betagte oder hochbetagte Menschen nach dem Auftritt zu mir kommen und sagen, danke, junger Mann, das haben sie früher gesagt, vor 20 Jahren, jetzt sagen sie nicht mehr, danke, dass Sie das thematisieren, dass Sie das auf humorvolle Weise so ernste Themen bringen, und das tut wirklich gut. Und da merke ich, okay, ich kann für mich kämpfen, aber wie geht's dir, wenn du pflegebedürftig bist, wenn unter Umständen deine Angehörigen ganz andere Ideen haben, die wollen schon vielleicht dein Haus verkaufen, und wenn du das Gefühl hast, du wirst nicht mehr gehört in der Gesellschaft. Und ich finde es einfach wichtig, dass man die Stimme dafür erhebt. Und ich sehe es einfach als meinen Auftrag.
Das heißt, weil es dein Auftrag ist, hast du jetzt auch nie das Gefühl gehabt, okay, du musst irgendwie die Ärmel-Oma loswerden und als Markus Hirtler auf die Bühne gehen?
Nein, ich hab ein Programm gemacht, das heißt Erwartungen und andere Dummheiten als Markus Hirtler. Und das hat mir einfach total Spaß gemacht. Und jedes Mal, wenn ich dann als Markus Hirtler auf der Bühne war, habe ich gedacht, ich spiele nie mehr die Ärmel-Oma. Dann habe ich wieder die Ärmel-Oma gespielt und gedacht, wow, ich bin immer den Markus Hirtler. Und jetzt merke ich, es ist beides Teil von mir. Mhm. Also ich mag sehr gern als Markus Hirtler auf der Bühne stehen, aber ich liebe diese Kunstfigur Ärmel-Oma, die wirklich so facettenreich ist und so eine Dichte mitbringt. Und auch, also manchmal ist es so für mich, dass ich mich ganz bewusst zurücknehme und sage, okay, am Schluss demaskiere ich mich und dann sage ich noch ein paar Worte als Markus Hirtler. Das ist mir ganz wichtig, dass ich aus der Rolle aussteige. Ich bin nicht die Ärmel-Oma, ich spüre die Ärmel-Oma. Und die Ärmel-Oma spüre ich, um meine Stimme für Menschen zu erheben, die nicht mehr gern gehört werden. Aber ich bin der Markus Hirtler und ich kann für mich selber kämpfen. So, es ist für mich wichtig, einfach Menschen eine Stimme zu geben und für mich auch klar zu halten, klar festzustellen, es ist nicht alles meine Meinung. Zum Beispiel, die Ärmel-Oma wird die fragen, ob du verheiratet bist. Und das ist für sie wichtig. Verheiratet sein, weil sonst reden die Nachbarn. Mhm. Ich würde die fragen, wenn du in einer Beziehung lebst, wie geht's dir? Seid ihr glücklich miteinander? Habt ihr den Zugang noch? Könnt ihr euch austauschen? Möchtet ihr euch noch schmecken und riechen? Das ist mein Zugang. Für die Ärmel-Oma ist es ganz wichtig, wenn die verheiratet sind, dann passt's. Mhm. Weil sonst reden die Nachbarn. Und was werden die Leute sagen? Und das sind einfach so Unterschiede im Zugang. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man das einfach ehrlich hinschaut und sieht, okay, es gibt unterschiedliche Zugänge im Leben.
Du hast schon gesagt, von Comedy halterst du nichts, also Kabarett ist da schon eher deins, weil es tiefer geht, weil es echt sozialkritisch ja. ist, was mit der Gesellschaft macht. Das heißt auch so, Wie schaust du so auf die aktuellen Entwicklungen? Also wenn du das ganze Social-Media-Zeug anschaust, Influencer, künstliche Intelligenz, riesengroßes Thema aktuell, wo man, wenn man sich genau damit beschäftigt, schon ein bisschen Angst kriegt, oder?
Nein, ich hab keine Angst. Also ich bin da ziemlich offen und Social-Media finde ich, also ich glaube, es gibt viele Entwicklungen im Leben, wo man Angst haben könnte, aber nicht muss. Ich denke mal, es wird sich regulieren. Also stell dir mal vor, du gibst im Sport das Doping völlig frei. Völlig frei. Die Leute sollen sich zupumpen mit was sie wollen. Dann gibt es einmal viele Tote und dann wird sie es regulieren. Dann werden die Leute sagen, bin ich wirklich bereit, nur damit die Arme am Stockerl steppt, dass ich irgendwas nehme, irgendeine Substanz, wo mir dann die Zähne auserfallen und ich krepiere. Also ich sehe jetzt sicher in der Gesellschaft schon so eine Entwicklung mit diesen Klicks kriegen und Likes kriegen. Und das ist schon eine schlimme Sucht. Weißt du, das Hirn funktioniert ja mit Dopamin und das klingelt immer im Hirn, wenn du ein Like kriegst und so. Und das wird sie einpendeln. Die Leute werden draufkommen, dass es viel schöner ist, im Wald spazieren gehen und dass es eine Blase ist, in der wir uns jetzt bewegen. Ich treffe ganz viele junge Menschen, die nicht mehr in den sozialen Medien sind. Die sagen, ich tue Medienfasten. Also wirklich, ich treffe junge Menschen, die sagen, du, ich tue jetzt den ganzen November und Dezember Medienfasten. Ich bin nicht erreichbar, ich bin nur am Telefon erreichbar, aber ich schaue nirgends rein. Und ich glaube, dass der Mensch ein sehr kreatives Wesen ist und ein sehr lernfähiges Wesen ist. Und die künstliche Intelligenz kann uns bei vielen Dingen ganz gut helfen. Und sie hat da Schlagseiten. Ich habe mir einen Tag Zeit genommen, ChatGPT auszufratscheln. Und habe mir das auch mitdokumentiert und aufgeschrieben und habe gemerkt, für viele Dinge ist die KI wirklich super toll. Für Aufsätze korrigieren, für Grammatik ausbessern, für Bewerbungen schreiben.
Witze schreiben kann sie nicht.
Sie ist ein Budget. Sie ist ein Budget. Meine Kinder haben mir gesagt, Papa, lass die KI dein nächstes Programm schreiben. Die kann das super und so schnell. Und dann habe ich ihr ein paar Fragen gestellt, sie soll im Stil der Ärmel mal schreiben. Ich hätte es irgendwo mit, die kannst du vorlesen, es ist... Also wenn ich damit auf die Bühne gehe, sauf ich ab. Mhm. Also das ist kein Witz, das ist keine Pointe. Sie kann überhaupt nicht Satire, überhaupt nicht. Sie will niemand wehtun und niemand beleidigen. Ich habe gesagt, sie soll mir einen schwarzen Witz erzählen über Kindererziehung. Einen Humor, also einen schwarzen Humor. Oder kann sie überhaupt nicht. Ich will niemand beleidigen, ich darf niemand wehtun. Es kommt dann habe ich sie politisch, also religiöse, politische, gesellschaftskritische Fragen habe ich ihr gestellt und da ist sie für mich komplett daneben. Also probiert es einmal aus, fragt Dinge, zum Beispiel, also Sie kann es nicht. Sie darf es nicht. Vielleicht kann sie es und sie darf es nicht. Ich will niemand wehtun, ich will niemand beleidigen. Ich bin eine künstliche Intelligenz. Ich bin hier, um dem Menschen zu dienen. Bla, bla, bla. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist jetzt echt Botschaft. Ich unterhalte mich da mit wem, der keine Meinung hat. Das tut mir sehr leid. Ich darf keine Emotionen haben. Dann habe ich gesagt, naja, wenn es das leid tut, hast du eine Emotion. Mhm. Es tut mir leid, dass dies, also, was, wo ich denke, okay, wird sich weiterentwickeln, wird den Menschen bereichern und wird den Menschen bedrohen. Wie alles andere. Liegt im Sinne des Anwenders.
Aber für den Österreicher eh cool, weil die ist keine Gefahr für uns, weil Schimpfen und Sudern müssen wir weiterhin selber.
Das können wir selber.
Alles klar. Heimsuchung heißt das neue Programm, mit dem du jetzt auf Tour gehst, hat mehr mit Heim als mit wirklich irgendeiner Heimsuchung zu tun, oder?
Ja, es geht um beides. Es geht um die Heimsuchung, um ein Heimsuchen, um heimgesucht werden, um... Also es geht um Vielschichtigkeit der Worte. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen vom Hans Bemmern, Erwins Badezimmer oder die Gefährlichkeit der Worte oder Gefährlichkeit der Sprache. Und das hat mich sehr fasziniert, einfach wie wir Begriffe verwenden. Mhm. Und das ist ja zwischen den Generationen ein Riesenthema, nicht? Wenn man ganz früher geil gesagt hat, war das die Torte, die fett war. Wenn man ein paar Jahre später geil gesagt hat, hat man eine Verkehrte gekriegt. Und wenn man heute geil sagt, das ist einfach nur toll. Mhm. So, und so ändern sich Begriffe. Wenn die in Zeiten der Ärmi-Oma, wenn man toll gesagt hat, war das verrückt und irr, wahnsinnig. Wenn man heute toll sagt, ist das super und cool. So, Begriffe ändern sich. Und der Begriff Heimsuchung kommt dann in ganz vielen verschiedenen Facetten vor im Programm. Und für mich geht's bei dem Programm, so wie ich gesagt habe, um das liebevolle Herauslocken aus der Blase, aber es geht um diese Beistriche im Leben. Und damit meine ich nicht jetzt wörtlich den Beistrich, sondern um diese Beistriche, die das Leben viel wertvoller machen. Zum Beispiel, wir essen jetzt Oma oder wir essen jetzt Oma. Und manchmal geht es auch um die Groß-Kleinschau, um das, wie man was sagt, wie man miteinander in Verbindung ist. Und ja, die Ärmel-Oma ist halt ein bisschen unzufrieden und schaut dann halt, wie sie ein neues Heim finden könnte. Und die Schwiegertochter hilft ihr dabei. Natürlich, wenn man heute was sucht, tut man googeln. Mhm. Und auf was schaut man? Auf die Bewertungen. Und dann geht's genau, was du angesprochen hast, um diese Bewertungskultur, um diese Influencer-Geschichten. Wem glaubt man? Glaubt man den positiven Bewertungen? Glaubt man den negativen Bewertungen? Und dann geht's halt ganz viel um diesen Pfleger, mit dem die Ärmel-Oma am Anfang überhaupt nicht klarkommt, weil sie nicht zuordnen kann, weil sie damit überhaupt nicht klarkommt, wer das ist, was das für eine Person ist. Und dann verliebt sie sich fast ein bisschen in ihrem, weil sie von ihm einfach wahrgenommen wird und respektiert wird. Und ja, das Programm ist dicht, extrem lustig, aber es sind schon viele ernste Themen dabei und ich habe an dem Programm fast genau ein Jahr Zeit gehabt zum Arbeiten. Ich habe noch nie so viel Zeit gehabt, an einem Programm zu arbeiten und ich habe es, glaube ich, schon 15 Mal überarbeitet und habe so einen Stapel Papier daheim und habe wirklich diesen Luxus gehabt, unter Umständen einen Satz drei Tage lang im Herz zu schaukeln. Und es ist ja, beim Kabarett ist es ja für mich ähnlich wie in der Musik, ob jetzt der ADG oder GDA ist der gleiche Akkord in einer anderen Klangfarbe. Und so ist es bei den Sätzen, wenn ich jetzt da zum Beispiel sage, weiß nicht, bei uns im Altenheim kochen sie sehr, sehr, sehr gut, und dann eine kleine Pause, zu Weihnachten, dann ist das was anderes, wie wenn ich sage, bei uns kochen sie zu Weihnachten sehr gut. Einmal ist das, baut sie eine Pointe auf und einmal baut sie es nicht auf. Und da geht es manchmal nur darum, an den Sätzen zu arbeiten. Ich habe bei dem Programm das Gefühl, dass es wirklich sehr, sehr dicht ist, dass es sehr gehaltvoll ist und sehr witzig ist. Ja, mir macht Spaß.
Dann wünsche mir viel Spaß bei der Tour. Es geht los in Kärnten, am 12. in Spital, am 13. in Hermagor.
Genau, am 14. in Außerfehlgarten. Das Kärnte Außerfehlgarten jetzt dazu.
Das ist,
dazu,
das ist Osttirol.
Ich weiß, ja. Aber das ist ja so spannend für mich. Die Osttiroler erleben sie ja irgendwie als Kärntner, mehr als Tiroler. Im Herzen sind sie Südtiroler.
Ja.
Aber Osttiroler sind sie auf jeden Fall, aber mehr Kärntner. Sie lesen die Kärntner Tageszeitung. Vom Dialekt klingen sie mehr wie Südtiroler. Und als Tiroler erleben sie sich gar nicht. Und ich bin mir nicht sicher, also ich liebe Osttirol und wir sind jedes Jahr zum Skifahren in Außerfehlgarten.
Aber es ist ja so wie bei den Südtirolern, die sind in erster Linie ja auch Südtiroler. Sind keine Italiener, sind keine Österreicher, sie sind Südtiroler. Ich glaube, dass es bei den Osttirolern ähnlich ist.
Also ich werde auf jeden Fall bei der Kärntentour Osttirol dranhängen mit Außerfilgraten. Und zwischen Weihnachten und Neujahr komme ich dann nach Klagenfurt ins Konzerthaus.
Genau.
Und
am dann 27.
Im Jänner nach Villach in den Kongress, 9. Jänner.
Genau, und direkt am Tag danach nach St. Veit, am 10. und am 11. in Wolfsberg, also gibt es ja echt einige Kärntentermine.
Ja, ich liebe Kärnten, weil die so schön singen, die Kärntner. Sie singen überall nett, aber in Kärnten, die singen mit der Yamyama und die singen dreistimmig mit. Und da gibt es ein paar Lieder, die zum Schunkeln sind und das wird in Kärnten richtig Spaß werden.
Alles klar. Vielen Dank, Ermi Oma. Vielen Dank, Markus Hirtler, für das Gespräch.
Dankeschön. Vielen Dank.
Ja, und danke fürs Zuhören, liebe Leute. Ich freue mich über konstruktives Feedback an alex.streicher@antenne.at und auch über positive Bewertungen auf eurer Podcast-Plattform. Bis zum nächsten Mal, denn das wird sicher wieder
lustig.
Alex und die Kabarettstars.